Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir sind heute in Frankfurt an der Oder auf der Kick-Off-Veranstaltung von HemMotion. HemMotion hat sich ja entwickelt aus einer Vorgängerveranstaltung, der Hem Academy. Da warst du ja auch, glaube ich, auch die komplette Zeit dabei, 10 Jahre, ne? Erzähl mal.
Genau, die Hem Academy ist entstanden mit dem Günther Auersholz aus einer wirklichen Idee, dass wir für die Hämophilie-Behandlung tatsächlich noch ein zweites Standbein brauchen, nämlich die Physiotherapie. Wir sind gut in unserer Behandlung, aber die Physiotherapie ist ein großer Bestandteil und wir waren oder wir sind beide Behandler, die mitbegleitend zu unserer normalen, ich sag mal, Gerinnungsbehandlung auch immer einen Physiotherapeuten mit in unserer Sprechstunde haben und hatten, muss man sagen. Und das haben wir eben 10 Jahre mit dem Format der Hemakademie gemacht. Wir haben über 250 Teilnehmer bis dato gehabt und haben dann aus diesem Format uns eigentlich überlegt, dass wir ein zweites Format entwickeln wollten, nämlich mehr Praxis, mehr Hands-on. Das war ein ganz großer Wunsch der Physiotherapeuten, müssen wir sagen. Und daraus ist letzten Endes heute unsere erste Veranstaltung entstanden, muss man sagen.
Ja, diese jetzige Veranstaltung, die HemMotion-Veranstaltung, wie du gesagt hast, soll ja mehr Praxis auch mitbringen. Ja. Ne? Also wir wollten die Theorie so ein bisschen zurückfahren und mehr in die Praxis reingehen, dass die Teilnehmer auch wirklich Hand anlegen können. Was du aber vergessen hast zu sagen, glaube ich, ist, dass wir auch extrem immer von den Teilnehmern lernen. Wir kriegen immer ganz neue Impulse.
Genau, das ist nämlich auch was Wichtiges, denn wir kommen mit einer, ich sage jetzt einfach mal, vorgefertigten Therapievorstellung oder auch Meinung. Interessant ist aber das, was uns die Teilnehmer mitbringen, nämlich sie bringen die allermeiste Erfahrung mit. Da können wir vielleicht aus unserem Fundus vielleicht was mitbringen, aber sie sind eigentlich die erfahrenen Physiotherapeuten, die schon jahrelang Erfahrung haben. Da ist es unabhängig davon, ob jemand Hämophilie-Patienten schon mal versorgt hat oder nicht, denn sie haben mit ihren Händen können sie schon eine ganze Menge. Und es gibt ganz viele Dinge, die wir in den letzten Veranstaltungen tatsächlich von den Teilnehmern mitgenommen haben und die wir auch schon bei uns auch mit umgesetzt haben.
Also die Physiotherapie, ein ganz wichtiger Bestandteil in der Behandlung der Patienten mit Hämophilie. Susanne, welche Bedeutung hat denn die Physiotherapie für dich persönlich?
Ich bin mit der Physiotherapie aufgewachsen. Ich selber habe ein schweres von Willebrand-Syndrom und bin mit einer Blutungsneigung aufgewachsen und hatte, jetzt kann man sagen Glück oder Pech, nicht die Möglichkeit gehabt, dass ich Medikamente bekommen konnte. Das heißt, ich bin ohne Medikamente die ersten 20 Jahre groß geworden. Das heißt, ich habe vielfach viele Gelenkeinblutungen gehabt und Muskelblutungen gehabt, die in irgendeiner Weise auch trotzdem behandelt werden mussten. Mein Vater selber, Chirurg und Orthopäde, hat dann maßgeblich die Physiotherapie bei mir täglich angewendet. Das heißt, ich bin mit der Physiotherapie groß geworden und so war es letztendlich für mich, dass die Physiotherapie ein ganz großer Bestandteil in meinem Leben war. Und dann dachte ich, es muss doch auch ein Bestandteil aller Hämophilie-Patienten eigentlich sein. Und wenn wir eine gute Therapie haben mit Faktorkonzentrat, also mit guten Medikamenten, dann ist es doch nur optimal, gute medikamentöse Therapie plus eine hervorragende Physiotherapie. Deswegen traf ich dann, wie gesagt, Günther. Und das war wirklich ein großes Glück, muss ich sagen. Und so ist das ganze Format eigentlich entstanden.
Und das ist bei euch ja mittlerweile der Alltag im Zentrum. Ja. Ne? Ihr habt das fest integriert und ihr lebt das ja auch.
Genau, das ist ein fester Bestandteil. Ich sehe meine Patienten regelmäßig und die Patienten werden regelmäßig bei den Physiotherapeuten vorgestellt. Das heißt, sie haben einen Termin bei mir, aber auch bei der Physiotherapie. Und dort werden sie eben untersucht zur Quartalskontrolle, werden aber dort auch behandelt und bekommen von unseren Physiotherapeuten auch einen Ultraschall. Was ganz ungewöhnlich ist, aber in Amerika zum Beispiel ist es gang und gäbe, dass die Physiotherapeuten den Ultraschall machen.
Ja, dazu müssen wir wissen, das ist eigentlich eine Domäne der Ärzte in Deutschland. Zumindest wird es so gelebt. Aber letztendlich ist es eine Fähigkeit, die jeder erlernen kann. Und warum soll es nicht derjenige erlernen, der dann auch das Gelenk in die Hand nimmt, um dann eben zu beurteilen, was fühle ich, was sehe ich und bringe das eben zusammen.
Genau. Und das ist eigentlich optimal. Und die Physiotherapeuten, muss ich dir sagen, können es zum großen Teil viel besser als wir, sage ich jetzt ganz vorsichtig, aber ist tatsächlich so.
Ja, sie haben einfach öfters die Gelenke in der Hand, ne? Und sie haben ein ganz anderes Körpergefühl, ja. Also auch, was sie in den Händen eben spüren, ja. Und können es dann auch vielleicht in die Tat umsetzen.
Das ist richtig, ja. Björn, aber wie bist du denn zur Hämophilie gekommen und was hat dich dazu bewegt? Ja, Orthopädie, Hämophilie und Physiotherapie, was war für dich der Anlass?
Ja, was mich bewegt hat, Orthopäde zu werden, das weiß ich eigentlich gar nicht mehr so genau. Das hat sich irgendwann während der Schule so entwickelt und dachte so, nee, du willst Medizin studieren, willst Orthopädie machen, willst mit jungen Menschen zusammenarbeiten und da war es dann auch mehr die Sportorthopädie. Und im Studium war es dann mehr ein Ausschlussverfahren, alles andere war eben nicht gut und Orthopädie war immer gut gewesen und dann bin ich letztendlich Orthopäde geworden und mein großes Ziel war, in meiner Heimatstadt in Frankfurt dort an die Uni zu gehen. Und da bin ich dann an einen Oberarzt geraten, der schon damals in der Hämophilie mit drin war. Und der hatte mich mit der Frau Professor Schacher in Verbindung gebracht. Frau Professor Schacher ist so eine der Grand Dame der Hämophiliebehandlung damals. Und sie hat ein sehr einnehmendes Wesen. Das heißt, wenn sie einen einmal als Partner hat, dann lässt sie ihn auch nicht mehr los. Und das hat sich dann über die letzten Jahrzehnte dann auch so gezogen. Ja, ich hatte meine kleine Runde gemacht durch die Unfallchirurgie, Chirurgie und bin dann wieder zurück und habe dann die Hämophilie-Sprechstunde fortgeführt 2005. Sie ist dann nach Mainz gegangen, ich bin dann auch nach Mainz gegangen, habe dort dann eine leitende Oberarztstelle gehabt und auch immer wieder die Hämophilie-Sprechstunde gemacht. Hämophilie-Sprechstunde bedeutet an der Uniklinik, dass der Orthopäde und die Hämophiliebehandlerin oder Behandler zusammensitzen und zusammen den Patienten sehen. 2016 habe ich mich dann niedergelassen und seitdem ist das im Prinzip explodiert. Ich sehe sehr, sehr viele Patienten mit Hämophilie, sehr viel mehr als früher. Die verschiedenen Gründe, warum das so ist. Und mache jetzt eben auch Sprechstunden, nicht nur in der Uni Mainz, sondern eben auch bei dir und auch noch in anderen Praxen oder Zentren, wo ich hinfahre und dann eben nur Patienten mit Hämophilie sehe und wir zusammen dann eben beurteilen, was die beste Therapie ist.
Genau, so ist das. Wir haben noch ein paar Teilnehmer und nicht nur Teilnehmer, sondern Referenten hier, die ich Ihnen auch gerne vorstellen möchte. Ganz besonders herzlich begrüße ich Katharina Thom. Katharina, du bist Kinderärztin und mich würde interessieren, was hat dich zur Hämophilie und welche Bedeutung hat für dich die Physiotherapie in der Hämophiliebehandlung?
Also was hat mich zur Hämophilie gebracht? Mhm. Als erstes, also Katharina Thom, ich bin Kinderärztin, Kinderkardiologin an der Universitätsklinik in Wien. Wahrscheinlich die Einzige, die es heute fliegen musste. Auch wir arbeiten sehr eng mit mindestens zwei PhysiotherapeutInnen zusammen. Und es geht uns genau so, die haben die Gelenke mehr in der Hand. Sie sehen die Patienten regelmäßiger, wenn ein Problem aufpoppt, sei es von Psoasblutung über Gelenksblutung, dann machen die Patienten sich ja regelmäßige Termine dort aus und dann haben die Physiotherapeutinnen letztendlich die Patienten auch in dieser Phase häufiger gesehen als ich oder wir, die wir sagen, so und so viel Faktor oder die und die Therapie schlägt man vor. Also ein wichtiger Stellenwert und absolutes anderes Standbein der Hämophiliebetreuung ist die Physiotherapie neben diversen medikamentösen Ansätzen, die wir jetzt haben.
Ja, und dabei sitzt hier auch Günther Auerswald. Günther, langjähriger Behandler von Patienten mit Hämophilie und du hast schon einiges erlebt und vielleicht erzählst du uns mal, was die Hämophilie für dich bedeutet und was sie dir gebracht hat.
Ja, ich bin auch Neuropädiater und das hat mich zur Physiotherapie gebracht, weil ich habe auch einen Bobart-Kurs gemacht, bin Bobart-Lehrer auch und von daher war mir immer klar, dass diese Kinder, die nun immer wieder Gelenk- und Muskelblutungen haben, dass die Störungen in ihrer Mobilität haben, die auch zentral sich dann auswirkt. Und da kann man natürlich mit Physiotherapie sehr viel machen. Und das hat uns letztendlich dann auch zusammengebracht.
Günther, zwei Sachen. Zum einen, du hast es jetzt angesprochen mit der Physiotherapie und hattest eben diesen Jungen angesprochen mit seinen starken Gelenken. Es reicht ja eben nicht einfach nur, wenn eine Blutung auftritt, Faktoren zu geben. Ne? Wenn das Blut einmal drin ist, geht es ja seinen Gang und wir brauchen ja dann auch die weitere Therapie.
Das ist das große Problem bei Kindern. Wenn Kinder eine Gelenkblutung haben, haben sie Schmerzen. Das tut weh. Aber nur für eine kurze Zeit. Und dann hört das auf. Und nach einem Tag oder nach zwei Tagen, selbst wenn sie keine Therapie kriegen, wenn es keine massivste Blutung ist, hört der Schmerz irgendwann auf. Aber es kommt eine Schonhaltung. Und dann kommt die Gelenkzerstörung. Da werden Sie noch mehr darüber hören. Und ich denke, bei Erwachsenen ist das was anderes. Da haben sie dann manchmal Schmerzen, die gar nicht durch eine Blutung entstanden sind, sondern zum Beispiel aufgrund der Arthrose. Auch das kann sein. Das heißt, man muss sehr genau gucken, was ist die Ursache. Und wir haben heute, du hattest das schon erwähnt, eine unheimlich elegante, einfache Methode, das ist der Ultraschall. Im Ultraschall kann man wunderbar diagnostizieren, ob im Gelenk eine Blutung ist oder nicht. Man braucht nicht die aufwendigen Verfahren wie eine Kernspintomographie oder Röntgen mit den ganzen Strahlenbelastungen. Das ist ein Riesenvorteil heute.
Und die zweite Sache, Günther, in dir sehe ich so ein bisschen immer das, was ich eigentlich fühle, wenn ich auf solchen Veranstaltungen bin oder auf Kongressen bin. Hämophilie-Gruppe ist ja eine sehr eingeschworene Gemeinschaft. Man kennt sich und man fühlt sich eigentlich immer wohl.
Kann ich nur zurückgeben. Also auch mit den anderen Disziplinen. Wir müssen ein Team sein. Der reine, sagen wir, wenn ich einen Internist als Internist Hochdruck behandle, dann kann ich das alleine machen. Wenn ich als Pädiater oder als Internist Hämophilie-Patienten behandle, dann habe ich die ersten zwar eine lange Zeit vom Kindesalter bis zum Erwachsenenalter und ich sehe die Entwicklung mit vor allen Dingen den Problemen in der Pubertät, wo dann die Compliance deutlich schwieriger wird. Und das hat mich immer sehr gereizt. Und man hat das Zusammenleben oder das Zusammengehen mit den Kollegen. Und das war also sowohl die Zahnärzte, die Hautärzte, die man braucht, die Orthopäden und viele andere Disziplinen, mit denen man zusammenarbeiten muss. Und das hat mich sehr fasziniert, dass das bei der Gerinnung oder der Behandlung der Hämophilen unheimlich gut funktioniert.
Ja, das ist genau das, was ich sage. Das hat uns ja letzten Endes auch zusammengebracht, Günther. Für mich war es letzten Endes ganz, ganz wichtig, die Physiotherapie in jedem Fall mit als festen Bestandteil in die Therapie mit einzubringen. Das heißt, ich wollte nicht nur ein physiotherapeutisches Rezept aufstellen, das sogenannte Physiorezept, und dem Patienten in die Hand drücken und sagen, geh doch mal bitte zum Physiotherapeuten und ich schreibe mal alles auf. Ich wollte es anders haben, ich wollte es Tür an Tür, den Physiotherapeuten bei mir im Zentrum haben und wollte damit erreichen, dass wir kurze Wege haben und dass ich die Compliance, aber auch die Adhärenz erhöhen kann, dass der Patient mitarbeiten kann und ich soll, aber auf jeden Fall kann und es auch aus eigenen Stücken auch den Vorteil darin sieht, was macht eine Physiotherapie. Das heißt, unsere kleinen Kinder wachsen mit der Physiotherapie auf. Das heißt, sie werden von Baby an mit den Eltern sozusagen bei uns begleitet, fragen sich immer, was brauchen wir denn bei den Kindern? Sie werden aber von Anfang an diesbezüglich begleitet und heute haben wir Veruschka Rosenthal und Veruschka Rosenthal ist einer meiner Physiotherapeuten. Ich habe noch den Marc Rosenthal und Veruschka, an dich eine Frage. Zwei Fragen. Hattest du Hemmungen, mich zu behandeln? Erste Frage,
hatte ich Hemmungen, Susan Halline zu behandeln. Also ich hatte das große Glück, dass mein Mann die Susan schon viel länger kannte und ich die Erkrankung ihrer Schwiegermutter und von Willebrand Patienten schon kennengelernt habe durch Patientenveranstaltungen und mich natürlich in die Erkrankung, in das Erkrankungsbild dann anders eingearbeitet habe. Es war jetzt tatsächlich nicht so, dass das erste Mal jemand in eine Praxis kommt und ich habe das erste Mal einen Patienten, Hämophilie, was machst du da? Und man hat vielleicht Angst, mietet ein und was kann da passieren? Und kann ich da ähnlich an die Gelenke gehen oder an das Gewebe, wie ich das bei anderen Patienten mache? Also da war ich ja klar im Vorteil. Also Wissen ist immer gut und das ist ja das Motto, dass Sie heute hier sind und nach diesem Wochenende auch mit viel Wissen hier rausgehen können, dass Ihnen die Scheu, Patienten zu behandeln, genommen wird dadurch. Und das Zweite, ich meine, was Besseres kann einem ja gar nicht passieren, dass man eine Ärztin hat, die erkrankt ist, die einem auch wirklich gutes Feedback gibt für die Behandlung. Und das ist das, was ich jetzt so jetzt schon sagen kann. Es geht immer wieder ganz viel um Kommunikation. Also nicht nur, wenn ein Patient kommt rein, egal welcher Patient, und man macht da so seinen Stiefel, sondern es geht ja immer wieder um das Gespräch. Also meinen Patienten, also wenn die Patienten zu uns regelmäßig zur Quartalskontrolle kommen, die kommen teilweise von weiter her und kriegen dann Physiotherapie aufgeschrieben und kriegen woanders die Behandlung. Das sind für großen Teil Therapeuten, die in der Hemakademie geschult wurden, aber auch Therapeuten, die das noch nicht hatten. Und dann nehmen wir, mein Mann und ich, Marco, so teilweise auch Gespräche mit denen auf. Aber wir sagen den Patienten, dass sie auch mit den Therapeuten reden sollen. Also was hat gut getan? Was fühlt sich gut an? Was ist nicht gut? Was ist nicht gut gelungen in der Therapie? Viele Wege führen nach Rom, aber es gibt nicht nur den einen Griff. Das wisst ihr. Es gibt viele Wege, die zum Erfolg führen können. Und das Wichtige dabei ist halt zu sprechen. Und das hat mit Susanne natürlich super geklappt, weil Susanne einem genau sagt, ja, so dies und das. Und ich brauche jetzt genau das. Und nee, es muss jetzt einmal, na, jetzt hat es geknackst. Nee, das war jetzt genau richtig. Und jetzt mach noch mal da. Und jetzt brauchst du noch mal an der Achillessehne. Und da geht es ganz viel um den Dialog. Und deswegen kann ich sagen, meine Angst war moderat. Und das ist zuerst die Antwort zur ersten Frage.
Ich habe ja den Luxus, dass wir in Duisburg zusammen die Sprechstunde machen, entweder mit dir oder auch mit Marc. Und ich finde das Luxus nicht nur für die Patienten, sondern auch für uns, weil ich enorm einfach viel von den Physiotherapeuten lerne und mitnehme und tatsächlich auch Technik mitnehme, die ich dann auch selbst anwende in meiner Praxis und die Patienten teilweise dann auch selbst damit sehr erfolgreich behandle. Wenn die jetzt behandelt sind, dann die Patienten, so die ersten Schwellungen sind zurück, das Gelenk ist wieder beweglich, dann geht es ja meistens darum, vor allem bei den jungen Patienten, dass sie wieder in ihren Sport, in ihr Training reinkommen. Und hier sitzt Ralf Kaldinowski, Sportwissenschaftler, und Ralf, von dir habe ich so einen Spruch mitgenommen, den ich total gut finde, den ich auch echt oft zitiere, ist, also wer rennen will, muss springen und landen können.
Ich tritt dann ein, wenn die Patienten eigentlich schon wieder ganz gut zu Fuß sind. Wenn eine Schwellung abgeklungen ist, all das ist vorbei, so dass man eigentlich sagen könnte, okay, so die erste Phase ist vorbei und ist das alles wieder in Ordnung. Aber dann schießt natürlich, die Notwendigkeit und der Wunsch an. Die Notwendigkeit ist, das normale Leben zu gestalten. Also natürlich ist das Gehen und damit auch eine visuelle Gang-Analyse, so wie ihr das auch im täglichen Ablauf mit euren Patienten macht. Spielt eine große Rolle, dann die Fortbewegung, natürlich das Treppen auf und runter gehen. Das sind ganz wesentliche Sachen, die funktionieren müssen, damit einfach eine selbstständige Versorgung stattfindet. Und darüber hinaus gibt es natürlich dann eben auch die Wünsche, die das soziale Leben einfach so beinhaltet. Das heißt, es ist Sport, es ist Geselligkeit und da gibt es jegliche Form von Möglichkeiten. Also wenn ich ältere Patienten habe, das ist vielleicht die Kegelrunde, aber es sind auch viele Kinder und Jugendliche. Das ist natürlich auch um den Schulsport, teilweise eben auch um, ich sag mal, hobbyhaft betriebenen Leistungssport auch. Und jetzt fängt es natürlich durchaus an, ich sag mal, nicht kritisch zu werden, aber die Notwendigkeit letztendlich zu sagen, okay, der kann jetzt schon wieder ganz gut gehen. Die Frage ist, hat es das geschulte Auge mal drauf geguckt, ob das wirklich so ist? Ist der in Balance? Das sind auch Dinge, die wir ja auch jetzt an dem Wochenende da mal durchgehen, noch mal checken. Das sind alles keine Neuigkeiten, aber wichtig ist, dass ich so ein Konzept quasi fast wie so ein Algorithmus abgehe. Ich sage, okay, und dann bin ich bei Beantwortung direkt der Frage, dass es wie ein Algorithmus ist, dass wenn ich, und das erlebe ich, und denke, erlebt ihr auch in der täglichen Arbeit, das viel zu früh gesagt wird, ja, das ist jetzt in Ordnung, jetzt gehen Sie aber wieder, legen Sie die Gehstützen weg oder Joggen ist kein Problem. Vorsicht, also da habe ich schon mehrere Waterloos erlebt bei Patienten, die das dann durchgeführt haben, sodass dann der eine Schritt vor dem anderen gemacht wurde. Das heißt, wenn ich gehe und ich will wirklich ins Laufen kommen, dann habe ich einen Fall auf dem Fuß. Da habe ich das volle Gewicht auf dem Fuß und jetzt muss ich das verarbeiten können. Und das ist natürlich, wenn man, das wird auch im Wochenende jetzt klar werden, was es bedeutet, eine eine Gelenkblutung in der Hämophilie und vielleicht mal den Fall schon mal eine Psoasblutung, die sehr, sehr, sehr erheblich ist. Und das Ganze hat einen erheblichen Einfluss und Eingriff auf die Motorik, die bei den Patienten jetzt, wie Günther Auerswald auch sagte, schmerzbehaftet nicht mehr ist, nicht mehr unbedingt. Es kann schon sein, aber wenn man dort dann sukzessive dann die Belastung steigert, dann kann man durchaus auch mal schmerzbehaftete Bewegungen sehen und dann gibt es eben auch mal ein Nein, erst einmal für die Bewegung zum Beispiel, dass dann der Wunsch des Laufens, ne, jetzt ist ja, das ist jetzt nicht gerade sinnvoll, das jetzt zu machen, vielleicht brauchen wir noch 2 oder 3 Wochen, dann gibt es Übungsprogramme und so, das ist mein Part so in dem Ganzen.
Ja, danke, du hast es eben angesprochen, ne? Die Bewegung visuell zu analysieren, sich anzuschauen, ja. Vielleicht passt dann doch irgendwas nicht. Aber manchmal ist es wirklich schwierig, Bewegungsdefizite zu finden. Und
ja,
wir haben mit Ayman Daoud einen bei uns, der sich da so richtig reingefuchst hat, eine Bewegungsanalyse. Und du stellst ja jetzt auch ein, ja, nennen wir es mal, Bewegungslabor zur Verfügung. Was schafft er mit diesem Bewegungslabor zu zeigen?
Eine Bewegungsanalyse ist ein Verfahren der systematischen Untersuchung und Bewertung von Bewegungsabläufen misst. Dazu zählen die Fußdruckmessung während des Ganges und zweitens zählt dazu auch die Muskelaktivität, die wir anhand EEG-Sensoren auch messen können. Und zu dritt ist es auch ganz wichtig, die Kinematik. Das sind die 3D-Bewegungen, ungefähr den 5. Also Abduktion, Flexion, die ganzen Gelenkwinkel und die Geschwindigkeit, die kann man anhand an der heutigen Technik, das Gute dabei, dass man das wie alle 3 Komponenten wirklich in Echtzeit und gleichzeitig messen kann. Das heißt, im Nachhinein, nach der Messung kann ich ja genau gucken, an diesen bestimmten Bewegungen, die ich als oder der Arzt oder der Physiotherapeut nicht für richtig hält, genau gucken, was passiert da? Wie viel habe ich Druck auf die Ferse und wie viel habe ich Roll- oder Rotation nach außen, nach innen? Wie viel habe ich Muskelaktivität und so weiter und so fort? Und ich finde, anhand der Bewegungsanalyse kann man wirklich das, was ich mit der Auge nicht sehen kann und mit den Händen nicht fassen kann, wirklich anhand dieser Technik auch feststellen kann. Da habe ich ja weniger Muskelaktivität, da muss ich dran arbeiten.
Jetzt haben wir ja ganz viel über Körper, Gelenkfunktionen und Muskel gesprochen, aber der eigentliche Körper besteht ja noch aus viel mehr.
Genau, und da muss ich sagen, wir fangen ja mit den Kindern an und den Erwachsenen. Wir haben im Laufe der Zeit viele Probleme, die dann entstehen. Und wir haben aber auch resignierte Patienten. Das heißt, die haben Schmerzen, können sich nicht bewegen und haben dann verlieren die Muße, verlieren die Kraft, ich will nicht sagen die Lust, aber sind oft tatsächlich enttäuscht. Enttäuscht von dem, was sie erwartet haben. Und aus diesem Grunde haben wir ganz neu bei uns im Team Dirk Heinrichs, der den psychosozialen Aspekt mit reingebracht hat. Dirk.
Das war ja deine Idee, ne? Das muss man einfach dazu sagen. Und da bin ich dir auch sehr dankbar für, weil wir wirklich herausgefunden haben, also ich bin Coach, muss ich dazu sagen, ich bin kein Psychologe, ich sage immer, die Bücher habe ich auch gelesen, ich habe kein Zertifikat dafür bekommen. Das heißt, das Schöne daran ist auch, dass die Hemmschwelle eine geringere ist, das haben wir auch gemerkt, auch wenn wir mit anderen Zentren sprechen und arbeiten, dass manchmal so zum Psychologen zu gehen, ihr könnt euch vorstellen, manchmal ist das in Deutschland nicht so en vogue. Ich bin Coach, bin lange Zeit im Rettungsdienst gefahren und habe mich jetzt vor 2 Jahren auf Anfrage von der Susan eben auf die Hämophilie spezialisiert. Ich kann euch sagen, ein wahnsinnig spannendes Feld. Ich arbeite da total gerne. Aber was wir eben auch herausgefunden haben, ganz viele psychosoziale Implikationen sind einfach mit dabei. Das ist halt ein Brennglas der Gesellschaft. Dann habt ihr natürlich viel, auch das ist ein Thema, kulturelle Hintergründe, ganz wichtig, darauf einzugehen, die mit reinzunehmen, auch ins Gespräch und einfach auch da zu sein. Und ich nehme mir immer die Zeit, die es braucht. Also ich gucke nie auf die Uhr. Das finde ich auch immer ganz wichtig und ich bin sehr, sehr froh, dabei zu sein.
Ja, du hast eben über soziale Hintergründe gesprochen und wir haben ja auf einen Schlag ganz viele neue Patienten hier in Deutschland bekommen, Susanne.
Genau, wir haben 2015 die meisten Patienten aus Syrien bekommen und ein paar Jahre später fing der Ukraine-Krieg an und da hatte ich wieder das nächste Déjà-vu. Und dann haben wir eben aus der Ukraine ganz viele ukrainische Patienten geholt und haben da gesehen, wie die Behandlung tatsächlich, ich will nicht sagen weltweit, aber auf der anderen Seite letzten Endes ist und dass wir hier in Deutschland eine sehr optimale und auch eine sehr gute Behandlung haben und wir dann feststellen mussten, dass die Hämophiliebehandlung weltweit, nämlich 80% der Weltbevölkerung, eben keine ausreichende Behandlung hat und wir viele Dinge hatten, wo wir eingeschränkte Mobilitäten haben, große Behinderung haben und Patienten, die nicht in der Lage sind, tatsächlich auch ihren, ich sag mal, ihren normalen Alltag und auch ihren beruflichen Alltag zu bewältigen, muss man sagen. Das sind ganz andere Voraussetzungen, die die Patienten mitbringen. Das heißt, wir haben ein großes Potpourri an Hämophilie-Patienten, Patienten, die immer noch eingeschränkte Mobilitäten und wirklich katastrophale Gelenkfunktionen haben. Im Gegensatz dazu zu unseren jungen Patienten, die heutzutage eine hervorragende Therapie haben und denen man es nicht mehr ansieht, dass sie eine Hämophilie haben. Und ich glaube, dieses große Spektrum werden wir versuchen, an diesem Wochenende Ihnen nahezubringen. Und wir werden Ihnen am Ende noch mal zeigen, aber das ist, glaube ich, das Ziel dieses Wochenendes, Ihnen von klein bis groß unterschiedliche Dinge nahezubringen, wie wir behandeln und was die Möglichkeiten und was die Grenzen sind.
Susanne?
Ich danke dir.
Ich danke dir und ich danke allen anderen, die hier mit vorne sitzen und vor allem Ihnen, dass Sie das Wochenende mit uns zusammen verbringen. Danke.
Danke.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.